Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo. Düstere Zukunftsvisionen, die liegen in der Literatur schon länger im Trend. Klar, warum auch nicht? Schließlich wütet ja nicht nur die Corona-Pandemie, sondern werden auch die Folgen des Klimawandels immer sicht- und spürbarer. Auch der österreichische Schriftsteller Christoph Ranzmeier legt jetzt eine Dystopie vor. Dazu hier gleich mehr. Die Autorin Sylvie Schenk dagegen, die widmet sich einem Uraltthema der Literatur. Ihr neuer Roman, der erzählt von der Liebe, von Liebeskummer und einer Liebeskummertherapie. Und wir schauen heute auch schon mal aufs Wochenende. Am Samstag starten in Frankfurt die Litprom-Literaturtage, unter anderem mit einem Shared-Reading-Angebot. In einem Zeitungsinterview, da verriet der 67-jährige Christoph Ranzmeier kürzlich, dass sein Urgroßvater einst als sogenannter Fallmeister am Traunwasserfall in Oberösterreich gearbeitet hat. Und dieser Urgroßvater, der habe ihn nun zu seinem neuen Roman inspiriert. Schließlich geht es darin, wie der Titel es sagt, um einen Fallmeister oder einfacher ausgedrückt, um einen Schleusenwärter, der Schiffe mit Hilfe eines Kanalsystems an einem Wasserfall vorbeileitet. Allerdings lebt Ranzmeiers fiktiver Fallmeister in einer fernen Zukunftswelt und in der ist bereits all das eingetreten, wovor uns Zukunftsapokalyptiker schon lange warnen. Jörg Maggenau berichtet.
In Ranzmeiers neuem Roman bekommen wir es mit einem von der Vergangenheit geradezu besessenen Mann zu tun. Er ist der titelgebende Fallmeister. Er überwacht ein Kanalsystem am Weißen Fluss, mit dem einst die Salzschiffer der Region in ihren Holzbooten den großen Fall umfahren konnten. Vorbild dieser von Ranzmeier ins Ortlose verfremdeten Gegend ist der Traunfall in Oberösterreich, wo im 16. Jahrhundert eine etwa 400 Meter lange hölzerne Fahrrinne entlang der Felsen entstand. Die Passage war extrem gefährlich, weil der Fallmeister den Wasserzufluss exakt regeln musste, um eine zu schnelle und damit tödliche Abfahrt der Salzschiffer zu verhindern. In Ranzmeiers Roman, der in einer unbestimmten, düsteren Zukunft spielt, gibt es ihn noch, allerdings bloß als Museumsattraktion. Und Ranzmeiers Fallmeister, der seinen Beruf leibt und lebt, ist bloß noch Museumsdirektor. Für ihn eine demütigende Lebenssituation. Gleich zu Beginn kommt es zu einem schrecklichen Unglück. Der Fallmeister reguliert den Zufluss falsch, ein Boot kentert, 5 Personen kommen ums Leben. Ein Jahr später setzt der Fallmeister, der die Verantwortung dafür trägt, seinem eigenen Leben ein Ende, indem er sich mit seinem Boot die Wasserfälle hinunterstürzt. Der Ich-Erzähler der ganzen Geschichte ist der Sohn des Fallmeisters. Er glaubt, dass der Tod der 5 Menschen kein Unfall war, sondern eine gezielte Mordtat seines Vaters, der sich mit dieser Verzweiflungstat dem Lauf der Zeit entgegenstemmen und die Vergangenheit bewahren wollte. Auch einen Selbstmord des Vaters schließt der Sohn bald aus und begibt sich auf die Spur des Verschwundenen quer durch Europa. Wie der Fallmeister hat auch er beruflich mit Wasserkraft zu tun. Er ist Spezialist für Strömungsumkehr an den großen Flüssen dieser Erde, am Amazonas und am Mekong. Wo der Vater den Fluss der Zeit umkehren wollte, macht der Sohn dasselbe mit dem Wasser und sieht den Vater aus dieser spezifischen Perspektive der Umkehr.
Spätestens seit er sein Amt als Kurator des Museums am Großen Fall angetreten hatte, schien seine Lebenszeit ihre Fließrichtung umgekehrt zu haben und nicht in eine bedrohliche Zukunft zu verlaufen, sondern aus dem Nebel dieser Zukunft zurück in eine Vergangenheit, in der alles vertraut, alles absehbar, alles lenkbar erschien.
Man kann die romantische Vergangenheitssehnsucht oder Gegenwartsverweigerung von Ranzmeiers Fallmeister durchaus verstehen. In der düsteren Zukunft dieser Dystopie ist Europa in zahllose, winzig kleine Herzogtümer und Grafschaften zerfallen, die untereinander in unübersichtliche Kriege verwickelt sind. Dabei geht es entweder um das knapper werdende Land, da der Meeresspiegel wegen des Klimawandels bedrohlich angestiegen ist, oder man streitet sich um die verbliebenen Trinkwasserreserven, zumal Trinkwasservergiftung ein beliebtes Kampfmittel ist. Als Strömungsexperte, der weiß, wie man aus Wasser Energie gewinnt, ist der Ich-Erzähler in dieser archaischen, apokalyptischen Welt der Grenzen und Trennungen ein wichtiger Mann und Teil einer weltweit operierenden Elite. Gleichwohl ist auch er nicht gefeit vor der Zerbrechlichkeit der Verhältnisse, denn die sind seiner eigenen Familie eingeschrieben. Der Vater ist tot oder verschwunden. Die Mutter Jana, also die Ehefrau des Fallmeisters, stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und wird im Zuge einer ethnischen Säuberung in ihre alte Heimat abgeschoben. Die Schwester des Erzählers namens Mira leidet an Glasknochenkrankheit und damit symbolisch überdeutlich an einer Zerbrechlichkeit, die ihr zum Verhängnis werden muss. Dabei verbindet den Ich-Erzähler ein zartes, inzestuöses Liebesverhältnis mit der Schwester, was in dieser düsteren Zukunft des Unter-sich-Bleibens durchaus der Norm entspricht.
Ich begriff, dass die Zwergstaaten des europäischen Kontinents, die jeder für sich auf Einzigartigkeit und Überlegenheit beharrten und weder Fremde noch Zuwanderer, Flüchtlinge oder andere Bedrohungen der eigenen Unvergleichlichkeit und Großartigkeit duldeten, sich folgerichtig aus dem eigenen Erbgut in die Zukunft verlängern mussten. Überkommene Inzestverbote waren dieser Form des Bevölkerungswachstums im Weg gewesen und deshalb in den meisten Zwergstaaten als den abendländischen Traditionen nicht mehr gemäß abgeschafft worden.
Christoph Ransmeier entwirft mit dieser Dystopie eine Gesellschaft des absoluten Misstrauens. Jeder ist der Feind des anderen, also ist die Überwachung aller total. Der Überwachungswahn ist das Einzige, was all die kriegerischen Kleinstaaten miteinander verbindet. Auch der Ich-Erzähler gelangt schließlich zu der Überzeugung, dass jede Gesellschaft, egal wie sie organisiert sei, Menschen von solcher Verkommenheit hervorbringe, dass es kein anderes Mittel gegen sie gebe, als sie zu töten. Auf diesem Gebiet ist er durchaus Experte. Ransmeyers Ich-Erzähler ist kein Unschuldiger, so wie der Untertitel des Romans, eine kurze Geschichte vom Töten, es ja auch verspricht. Auf der Suche nach einer Erklärung für die mutmaßliche Mordtat des Vaters wird er selbst zum Mörder und muss im total überwachten Flickenteppich Europa zwischen Nordsee und Adria schließlich abtauchen, um abseits der alles erfassenden Datenströme nicht seinen Häschern in die Hände zu fallen. Die Zukunft ist für den Zukunftsskeptiker Christoph Ransmeier also wieder einmal gleichbedeutend mit tiefster Vergangenheit. Sie ähnelt stark der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Der Mensch ist das Raubtier, das er immer war. Allzu dünn, so heißt es an einer Stelle, sei die Membran, die ihn von der tief in ihm kauernden Bestie trenne. Es ist schwer zu entscheiden, ob dieses Geschichtsbild etwas Progressives hat oder bloß reaktionär ist. Ransmeier schwelgt ein bisschen zu sehr im allgemeinen Zerfall, pinselt ihn allzu lustvoll in grellen Farben aus. Seine Mahnungen klingen wie die eines alttestamentarischen Propheten, der mit wehendem Bart den Weltuntergang ausmalt. Wer das mag, wer Kitsch erträgt und Pathos aus der Hochdruckdüse nicht fürchtet, wen auch symbolisch überladenes und bedeutungsschweres Raunen nicht abschrecken, der allerdings wird an Christoph Ransmeyers Archaik durchaus seine Freude haben.
Also, so richtig positiv klingt diese Empfehlung von Jörg Maggenau irgendwie nicht. Er besprach Der Fallmeister von Christoph Ransmeyer, erschienen im Frankfurter S. Fischer Verlag, 224 Seiten, 22 Euro. Seit fast 30 Jahren schon schreibt die aus Frankreich stammende Sylvie Schenk Romane auf Deutsch, einem breiteren Publikum aber wurde sie erst 2016 bekannt mit ihrem autofiktionalen Bestseller Schnell, mein Leben. Schon darin stand eine dramatische Liebesgeschichte im Mittelpunkt und auch in Sylvie Schenks neuem Roman Roman d'amour, da geht's, na klar, um l'amour, also um die Liebe. Diesmal allerdings um eine, die unwiderruflich zerbrochen ist. Charlotte, die liebesversehrte Heldin, die ist wie ihre Schöpferin eine Schriftstellerin und so schreibt sich Charlotte denn auch gleich ihren Liebeskummer per Liebesroman von der Seele. Aber damit, weiß unsere Kritikerin Nicole Strecker, damit fängt der Schlamassel eigentlich erst an.
Noch hat man die Heldin gar nicht kennengelernt, da muss man schon um ihr Leben bangen. Sie ist ins Wasser gegangen, ist zu weit hinaus in den Atlantik geschwommen. Ein Suizidversuch, ein Ophelia-Tod, der romantischste aller weiblichen Selbstmorde.
Du schwimmst mühelos. Noch ist das Meer ruhig und willig und repetitiv. Es wälzt sich ins Unendliche. Du kraulst dem Ende der Gezeiten entgegen, bist nicht mehr allein. Gott ist in deiner Nähe, ein lachender Seehund. Und dann, kurz danach, bleiern, hart, eiskalt. Zuerst ein kaum wahrnehmbarer Kinnhaken, dann eine Watsche, ein Faustschlag. Der Kampf beginnt gegen aufgetürmte Wellen, die sich hoch und frostig über deinen Kopf erheben. Und sie schlagen zu, drücken dich nieder. Du würgst, spuckst die Kälte aus. Das Wasser lässt dir nie Zeit, Luft zu holen, bevor es dich wieder anspringt. Ach, was soll's. Du willst doch, dass die Kälte dich zerfrisst, dass die Welle dich erschlägt. Du hättest ein Gedicht über die Wellen schreiben sollen.
Unglaublich intensiv sind diese ersten Seiten in Sylvie Schenks Roman d'Amour. Brutale Verzweiflung, Angst, bittere Resignation schlagen uns in diesem Bewusstseinsstrom einer Frau entgegen, die knapp vor dem Ertrinken aus dem Meer gerettet wurde und nur widerwillig ins Leben zurückkehrt. Drei Seiten fantastische Literatur, die klarstellen, das älteste Romansujet ist trotz Trivialitätsverdacht ein tiefernstes Thema. Die Liebe, sie bleibt ein Kampf auf Leben und Tod.
Ich brauche manchmal Jahrzehnte, um die Bedeutung, die Komik und die Tragik der Geschichte zu erfassen, wenn sie zu mir gehört. Nach dieser langen Inkubationszeit tritt das Geschehene hervor und wird mit erfundenen Elementen badiert. Erst dann sprudeln, wimmeln und drängen die Worte. Dieses Mal rochen sie nach Salz, nach Algen, nach angeschwemmtem Holz, nach Torf und nach Körpersäften.
Charlotte heißt die Ich-Erzählerin des Romans. Sie ist um die 70 Jahre alt, eine Schriftstellerin, die einen Liebesroman geschrieben hat und dafür nun einen obskuren Literaturpreis bekommen soll. Vor der Veranstaltung gibt sie einer Journalistin ein Interview, das von der ersten Frage an peinlich unprofessionell verläuft. Die vermeintliche Literaturkritikerin namens Frau Sittig weigert sich, das Erzählte als Fiktion anzuerkennen. Sie verwechselt immerzu Autorin und Hauptfigur. Und so sehr sich Charlotte auch dagegen wehrt, so recht hat diese Frau Sittig letztlich. Denn Charlottes Roman fußt tatsächlich auf einer wahren Liebesgeschichte vor 25 Jahren. Eine Dreiecksgeschichte, die uralte Konstellation. Charlotte war die Geliebte, der Mann ihrer damaligen Träume, verheiratet. Die Fragen der Journalistin zwingen sie nun immerzu zum Abgleich zwischen Realität und Fiktion. Wie war die wahre Liebesgeschichte und was hat sie im Nachhinein schreibend in ihrem Roman daraus gemacht? Für uns als Leser kommt außerdem noch eine dritte Ebene hinzu. Wie erzählt Sylvie Schenk in ihrem Roman d'Amour von diesen beiden geklonten Liebesgeschichten? Die verschachtelte Konstruktion aus Erinnertem, Erlebtem und Ausgedachtem, gleich den russischen Matroschka-Puppen, bei denen eine in der anderen steckt, sie ist der Clou des Buches. So wird aus der banalen Ehebruchstory mit zwei Frauen, einem Mann, ein postfaktisches Labyrinth aus Dichtung und Wahrheit. Die Rahmenhandlung des Interviews gerät immer mehr zum Zickenkrieg zwischen den beiden Frauen. Was genau zwischen der Journalistin und der Schriftstellerin passiert, soll hier nicht gespoilert werden. Aber in seiner lustvollen Bösartigkeit balanciert dieses Kammerspiel eines bizarren Frauenduells die gefühlvollen Melodramen im Inneren des Romans aus. Mit Anfang 20 kam die 1944 geborene Französin Sylvie Schenk nach Deutschland und schreibt seit bald 30 Jahren ihre Geschichten auf Deutsch. Trotzdem bekennt ihre Ich-Erzählerin an einer Stelle:
Weil ich die deutsche Sprache erst als Erwachsene erlernt habe, neige ich manchmal zum Klischee. Für mich sind alle Wörter noch frisch.
Tatsächlich schwelgt Sylvie Schenk bei aller Kürze des Textes manchmal zu viel in den Worten. Da häuft sie Beschreibung auf Beschreibung, hegt tiefes Misstrauen gegenüber der einen griffigen Formel. Als Autorin psychologischer Romane schaut sie sensibel ins Innere ihrer Figuren, auf deren Widersprüche zwischen Moral und Begehren, Vernunft und Gefühl, aber vor allem die raffinierten Wechsel von Empathie und spöttischer Distanz sind ihr Metier. So hinterfragt Sylvie Schenk in ihrem aufwendig konstruierten Roman d'Amour das populäre Genre des Liebesromans grundsätzlich und bekennt, wer von der Liebe erzählen will, muss scheitern. Aber während sie dies schreibt, gelingt Sylvie Schenk ein kleiner, feiner Roman d'Amour.
Das meint Nicole Strecker über den Roman d'Amour von Sylvie Schenk, publiziert im Hansa Verlag, 128 Seiten, 18 Euro. Global vernetzt oder jeder, jede einzeln für sich. So lautet in diesem Jahr das Motto der Litprom-Literaturtage im Frankfurter Literaturhaus. Das ist ein alljährliches zweitägiges Festival, das diesmal am kommenden Wochenende stattfindet und ein Forum für sogenannte Weltliteratur ist. Man versucht an diesen zwei Tagen also, unseren sonst doch oft allzu sehr auf Europa und die USA fixierten Leseblick mal etwas mehr Richtung Afrika, Asien und Lateinamerika zu öffnen. Auch diesmal werden am Wochenende wieder sehr unterschiedliche Literaturstimmen abseits von Europa und Nordamerika zu erleben sein. Aber wie wichtig ist eigentlich inzwischen der weltweite Blick auf Literatur in Zeiten einer immer stärker werdenden Globalisierung? Das war meine erste Frage an die Kuratorin der Litprom-Literaturtage, Barbara Weidle.
Der Blick war immer schon wichtig. Es wird vielleicht nur jetzt mehr wahrgenommen und die technischen Möglichkeiten erleichtern es vielleicht auch. Aber es ist extrem wichtig, weil in der Literatur werden einerseits natürlich überall die gleichen Fragen diskutiert, andererseits erfahren wir aber über Literatur etwas über die Verhältnisse, über die spezifischen Verhältnisse in den einzelnen Ländern. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die eingeladene Yvonne Adhiambo Owuor nehmen, die ist aus Kenia und die schreibt halt einen wunderbaren Roman, der auch das Verhältnis von Afrika und China beleuchtet. Und das ist ja ein ganz anderer Blick, als wir ihn in Europa haben können. Oder Pilar Quintana, Hündin, dieser Roman führt uns in den kolumbianischen Dschungel und in eine ganz einfache Gesellschaft, in der halt eine Frau um ihren Platz in dieser Gesellschaft kämpft. Also das sind ja alles Perspektiven, die können wir in Europa gar nicht einnehmen. Gleichwohl ist es aber unglaublich wichtig, um zu verstehen, was woanders relevant ist in den Gesellschaften.
Auch im letzten Jahr, da fanden die Litprom-Literaturtage im Frankfurter Literaturhaus ja Corona-bedingt nur online per Livestream statt. Und das ist dieses Jahr auch wieder so. Aber diesmal gibt es eine Premiere, denn zum ersten Mal gibt es ein sogenanntes Shared Reading. Vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, was ist das, dieses Shared Reading?
Shared Reading ist vor 15 Jahren in Liverpool entwickelt worden von Jane Davis und hat sich vor einigen Jahren sozusagen nach Deutschland fortgepflanzt. Es ist eine Art von Literaturvermittlung, die keine Voraussetzungen hat. Das heißt, man kann sich anmelden für eine Veranstaltung, man geht dorthin, man plant anderthalb Stunden ein, hat aber nicht wie zum Beispiel bei einem Lesezirkel das Problem, dass man ein Buch gelesen haben muss. Es wird dann gemeinsam nämlich eine Erzählung gelesen und zwar eine Erzählung, die natürlich nicht so umfangreich ist, also ungefähr 10 Seiten. Und das ist ein sehr intimes Format, also mehr als 10 oder 12 Leute sind da auch nicht günstig. Aber es ist kein Format, in dem man sich beweisen muss oder irgendwas Literaturwissenschaftliches von sich geben muss. Man kann in aller Ruhe und in einer recht vertrauten Runde seine Gedanken äußern. Literatur muss ja nicht unbedingt etwas mit sich präsentieren oder schlaue Sachen äußern zu tun haben, sondern im Idealfall bringt es Leute mit Literatur zusammen, die vielleicht immer gedacht haben, das ist gar nichts für mich.
Also der Thomas Böhm, der Pionier dieses Shared Readings hier in Deutschland oder auch die Jane Davis, das ist ja so die Erfinderin aus Liverpool, die sagen ja immer, dass dieses laute Vorlesen und dieses auf sich wirken lassen von Wortkunst, dass das so einen fast seelentherapeutischen Effekt hätte. Ist das denn auch Ihre Erfahrung? Sie haben ja nun schon so ein paar Mal diese Kreise, glaube ich, geleitet, oder?
Ja, also ich mache das regelmäßig in einer Bonner Buchhandlung und es ist verblüffend. Selbst wenn man die Menschen schon kennt, erfährt man sie einfach nochmal von einer ganz anderen Seite und sie sich selber eigentlich auch. Ich habe einmal eine Sache erlebt, da waren zwei sehr alte Damen und ich habe eine Erzählung von Elisabeth Langgässer besprochen, die in der Nachkriegszeit spielte, wo Kinder in Trümmern spielten. Und beide Damen haben dann ihre eigenen Erinnerungen plötzlich mit uns geteilt, wie es ihnen gegangen ist, als sie Kinder waren im zertrümmerten Deutschland. Solche Dinge kommen dann einfach manchmal. Sowas kann man gar nicht planen.
Das sagt Barbara Weidle, die das Shared Reading Format bei den Litprom Literaturtagen mitinitiiert hat. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio verabschiedet sich Gisa Funk. Machen Sie's gut.